Ich kam das erste Mal nach Deutschland in einem Quartett. Also habe ich ganz besondere Freude an dem Singen. Und vielen Dank für diesen Beitrag heute Morgen zum Beginn unserer Stunde. Es ist ein großes Wunder, dass an einem verregneten Sonntag man sich aufmacht zu kommen und hier ist und hier sein kann. Und mein Gebetsziel heute Morgen für uns ist, dass wir ermutigt nach Hause gehen. Die Thematik bedeutende Schmerzstellen in vielen Ehen, muss mein Gehörgerät ein bisschen runterdrehen, ist halb zu viel, Entschuldigung. Es ist in vielen Ehen ein großes Problem und viele eventuell sind heute entmutigt und zermürbt gekommen. Und ich möchte, dass wir ermutigt und erquickt nach Hause gehen, dass wir neu sehen, was Gott von uns will und wie wir das in seiner Kraft tun können. Natürlich nicht vollkommen, wir sind noch nicht im Himmel, aber dass wir wenigstens vorwärts gehen können, es tun können in seiner Kraft und zu seiner Ehre. Ich hätte gern noch einmal mit uns gebetet, darf ich bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Danke, Vater im Himmel, dass du unsere Freude bist und dass du ein neues Lied, neue Musik in unsere Herzen schenken willst. Und ich bitte dich am Anfang dieser Stunde, dass du ganz besonders deutlich, aber hilfreich mit uns allen redest. Vater, bitte dir zur Ehre, dass wir neu Freude fassen, dass wir neu Vertrauen gewinnen. Zu dir, zu deinen heiligen biblischen Prinzipien, dass wir nach deinem Willen leben und deswegen auch in deiner Freude leben dürfen. Deine Freude und deinen Frieden genießen dürfen. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen. Nun, ich muss eine Zahl korrigieren. Angegeben war 6. 6 Problemgebiete und ich habe ein Dutzend. Ich habe es verdoppelt. Nun, manche überlappen, wir werden sehen, aber es gibt, und ich rede in dieser Stunde, noch nie so eine Stunde gehalten, ich rede in dieser Stunde über Dinge, die ich entweder erfahren oder viel gehört habe von diesen Dingen in seelsorgerlichen Gesprächen und weiß, dass sie sehr viel Probleme verursachen. Das erste ist angestreift worden vor dieser Stunde. Ich möchte es direkt ansprechen, und zwar das Problem der Bitterkeit. Ich bin tief bewegt von der negativen Wahrheit, dass viele Leute, auch eventuell viele hier sitzen mit Bitterkeit im Herzen. Manche sind bitter und geben es nicht zu, manche sind bitter und wissen es, manche sind bitter und andere wissen es, aber sie haben keine Ahnung. Und ich selber habe mit diesem Problem der Bitterkeit schwer gekämpft. Und im Laufe von den letzten 12 Monaten habe ich Gebiete der Bitterkeit in meinem Herzen, meinem eigenen Herzen entdecken müssen, mit Hilfe vom Herrn und mit Hilfe von anderen Menschen, sodass ich jetzt nicht sage, das ist euer Problem, sondern das ist unser Problem. Ich schließe mich euch an in diesem Problem, dass Dinge geschehen sind, die nicht verarbeitet wurden und man ist bitter. Vielleicht kann man beginnen zu entdecken, wo man bitter ist, wenn man die Anweisung Jesu ernst nehmen sollte, um für die Feinde zu beten. Und in meinem Gebetskurs in den USA, das ist eine Auflage, eine Pflichtaufgabe, die sie haben für den Kurs, dass sie anfangen, für die Feinde zu beten. Und manche Studenten sagen nach 3-4 Wochen, ich habe keine Feinde. Und ich sage Halleluja, wenn das stimmt. Aber es stimmt meistens nicht so sehr. Ein Missionar war im Kurs und er sagte, ich habe gedacht, ich habe keine Feinde. Und dann überlegte er sich, er diente in einem Land des Ostens, vielleicht in einem Land, von woher manche von euch kommen, ich erwähne es nicht. Und er sagte, mit der Zeit erkannte er, sein Herz war bitter gegen die Polizei in diesem Land, korrupte Polizei, und das ärgerte ihn. Und so fing er an, für die Polizei in seinem Land zu beten. Alle von uns haben Gebiete und Beziehungen, in denen wir auch eventuell zu kämpfen haben mit Bitterkeit. Und wie wichtig dieses ist, ist zu merken in Hebräer Kapitel 12, Vers 15, da steht: Und achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch dieses Unheil befleckt werden. Wenn man vor allem in die Ehe gekommen ist mit unaufgearbeiteter Bitterkeit gegen die Eltern oder gegen jemanden, diese Bitterkeit in einem oder gar in beiden Ehepartnern verursacht Krach, Spannung, Not und Unheil, so wie dieser Text es deutet. Achte darauf, dass man die Gnade Gottes nicht versäumt. Das heißt, wir gehen an der Gnade Gottes vorbei. Wir verpassen die Gnade Gottes, wenn wir Bitterkeit mit uns schleppen. Und meine Frage heute Morgen an uns alle ist, wenn du ganz ehrlich bist über dich selber, hast du noch in deinem Herzen gegen irgendjemand Bitterkeit? Ich frage nicht, wie alt du bist, denn ich kenne Leute, die 80 sind und bitter sind. Ich kenne Leute, die 15 sind und super bitter sind. Das Alter spielt hier keine Rolle. Es ist die Herzenseinstellung zu dem, was passiert ist. Und so möchte ich sagen, viele Ehen leiden darunter. Entweder ist ein Ehepartner reingekommen in die Ehe. Ich kenne eine solche Ehe, wo die Frau hineinkam in diese Ehe, bitter gegen ihre Mutter. Und diese Bitterkeit beeinträchtigte und verseuchte die Ehe und die Familie für 30 Jahre, bis sie der Mutter vergab. 30 Jahre ist eine lange und unnötige Zeit, sowas mit sich zu schleppen. Und als dann von ihrem Mann an sie gesagt wurde, du bist bitter gegen deine Mutter und du musst ihr jetzt, heute, es war in den Wochen vor ihrem Tod, heute musst du ihr vergeben. Da ist sie rausgegangen und hat vergeben. Und es änderte sich vieles in dieser Ehe und in dieser Familie von dem Zeitpunkt an. Nicht alles, aber es änderte sich vieles durch ihre Vergebung. Und so ist eigentlich an diesem Punkt als Lösung erstmals erkennen, zweitens bejahen, ich habe diese Bitterkeit, und drittens dann das Aufarbeiten, indem man diese Bitterkeit zu Gott bringt und bittet, Herr, vergib mir. Diese Frau verlor ihre Mutter, bevor sie mit ihr sprechen konnte. Eigentlich ist es nicht notwendig, mit der Person zu sprechen, gegen die du bitter bist. Wenn wir vergeben wie Christus hat vergeben, bevor sie um Vergebung gebeten hatten. Also Christi Art der Vergebung bedeutet, die Person loszulassen von allem, was sie getan haben. Nun, vielleicht sitzen manche hier und sagen, Roger, wenn du ahnen würdest, wie ich gelitten habe durch diese Person, du würdest ja sagen, dass es okay ist, dass ich Bitterkeit in meinem Herzen habe. Und meine Antwort ist, wir haben Christus als Vorbild. Wir haben zu vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Was wurde Christus getan von uns Menschen? Ich war wohl leiblich nicht in der Masse, die gerufen hat, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Aber geistlich war ich in der Masse. Meine Sünde schrie nach seinem Tod. Ich verursachte den Tod Jesu. unschuldig in jeder Weise. Und meine Sünde verursachte seinen Tod. Also Jesus kann uns sagen, ja, ich kenne Leiden. Als Unschuldigen, ich kenne das. Und er fordert uns auf, durch sein Vorbild und durch seine Anweisung zu vergeben in dieser Bitterkeit, die wir haben. Ich habe das als erstes genannt, weil wir das wiederholt sehen werden in den kommenden Punkten. Bitterkeit, Punkt Nummer eins. Nummer zwei, viele Ehen leiden an Erwartungen. Erwartungen, es ist gut, positive Erwartungen zu haben. Ich erwarte vom Herrn, dass er, und habe auch diese Erwartung heute, dass er segnet. Wir beten in Erwartung, Herr segne. Aber es gibt falsche und schlechte Erwartungen. Es gibt eventuell die Erwartung von der Frau oder von dem Mann, dass der Ehepartner perfekt zu sein hat. Wir sind leider noch auf der Erde und diese Erwartung geht nie in Erfüllung. Ich möchte illustrieren eine unausgesprochene Erwartung, die mich enttäuscht hat. Übrigens, unerfüllte Erwartungen führen zu Enttäuschung. Vergiss den Satz nicht. Unerfüllte Erwartungen führen zu Enttäuschung. Und Enttäuschung oft zu Bitterkeit. Nun, ich sah etwas Positives am Vorbild meiner Eltern. Mein Papa kam um 11:30 von seinem Lebensmittelgeschäft in seiner Mittagspause um 11:30 zu essen. Mutti stand immer am Kochherd, guckte aus dem Fenster vor ihrem Kochherd und wo der Papa anfährt, ruft sie laut, Papa ist da und wir sollten erscheinen und wir laufen durch das Haus und kommen an die Tür zur Küche und ich habe das hunderte von Mal gesehen, ich komme an die Tür, meine Mutter sieht, wo der Papa auf die Tür zuläuft, er ist etwa 10 Schritte von der Tür, sie läuft die 10 Schritte vom Kochherd zur Tür, macht die Tür auf und begrüßt ihn mit einem Kuss. Und das habe ich zigmal gesehen, jeden Tag, 2-mal für Jahre. Und ich heirate und ich komme nach Hause. Ich fahre am ganzen Tag in LKW und dröhnend und laut und dreckig und schwitzig und ich komme rein nach einem langen Arbeitstag und da steht meine Frau Nancy am Waschbecken und tut was, Rücken zu mir gekehrt, wohlgemerkt. Und ich komme rein und sie sagt, hi, wo ist mein Kuss? Nun, weißt du, das ist eine unerfüllte Erwartung, die ich noch nicht ausgesprochen hatte. Und dann habe ich ihr erklärt von dem, was ich beobachtet hatte, die Jahre mit meinen Eltern. Und wir haben dann unser Rhythmus ausgearbeitet. Ich komme mit meinen Koffern jetzt vom Büro nach Hause, Aktenkoffer und meine Jacke und so. Und ich komme durch die Tür und sage Hallo und sie sagt Hallo. Und ich lege meinen Koffer ab, meine Jacke ab, sie dreht sich um. Und dann gibt es eine lange, warme Umarmung und Kuss und ein Hallo. Und wie war dein Tag? Ein bisschen anders als die Eltern. Aber ich denke, diese Begrüßung bekundet etwas. Ich illustriere, das ist eine unausgesprochene Erwartung, die mich enttäuscht hat und wofür sie überhaupt keine Verantwortung trug. Sie wusste nicht von meiner Erwartung. Nun, es gibt auch andere Erwartungen, die wir haben, die total unrealistisch sind. Es war eine Frau in der Seelsorge vor vielen Jahren. Sie ist in der Küche und arbeitet, ihr Mann kommt rein. Sie hofft immer auf eine Tätschelei, auf eine Umarmung, dass er mal zu ihr kommt und irgendwie eine zärtliche Zuwendung gibt. Er steht ja da und spricht ein bisschen und geht von der Küche. Und er hat sie nicht umarmt, er hat keine Freundlichkeit gezeigt. Und sie ist innerlich aufgewühlt. Er kommt ein paar Minuten später in die Küche und sie barscht ihn an. Was willst du dann? Nun, er hat, in dem Moment möchte er natürlich am liebsten rennen und von wegen einer Freundlichkeit oder Zuwendung zeigen. Er möchte flüchten. Und ich habe ihr gesagt, du hast eigentlich deinen Ärger vorprogrammiert durch deine Erwartung. Denn dein Mann ist nicht so veranlagt, dass er dir eine Umarmung gibt. Zu erwarten, dass er eine Umarmung gibt, wo du weißt, dass es nicht kommt, und wenn es nicht kommt, meinst du das Recht zu haben, geärgert zu sein darüber und diesen Ärger loszulassen, das ist nur ausgesprochene, ausgelebte Bitterkeit. Du programmierst deine Bitterkeit vor. Ich habe gesehen, wie manche, die in einer Luxuswohnung mit bester Ausstattung, mit schönstem, glänzendem Auto, mit allem Pipapo dran und alles neu, Depression vorprogrammieren, indem sie eine Erwartung haben, die er nicht erfüllt. Und dabei geht es, da liebt er mich nicht. Wenn er das nicht tut, dann liebt er mich nicht. Erwartungen können tödlich wirken für die Freude in einer Ehe. Es gibt ein Buch im Englischen, Expectations, Joy Killer of a Marriage, Freudentöter von einer Ehe, Erwartungen. Und ich möchte uns warnen davor, dass wir Erwartungen aufstellen an die andere Person, dabei eigentlich den Streit durch unsere Erwartungen hervorrufen. Indem wir durch das nicht ausgeführte Enttäuschung erleben, wir dann die Enttäuschung an den Tag legen und da ist der Streit schon da. Dabei hat die andere Person eigentlich eventuell keine Chance, sich zu retten, weil die Erwartung nicht realistisch ist. Was tut man im Anbetracht solcher Erwartungen? Ich möchte uns hinbringen zu einem Bruder, der uns allen viel bedeutet. Das ist Paulus. Und Paulus sagt an dieser Stelle, freut euch im Herrn alle Zeit, Philipper 4,4. Nochmal sage ich, freut euch. Das ist das Gegenteil von Erwartung und Enttäuschung, nicht wahr? Freut euch. Seid dankbar und froh. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, in allem seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch. In Christus Jesus, in allem danken. Auch in dieser gleichen Gebetsklasse sage ich den Studenten, beginne jetzt jeden Tag 5 Danksagungen aufzuschreiben, 200 für den Kurs, und aufhören mit jeglicher Form des Meckerns, vor allem das Meckern über die Mensa, Speise in der Mensa, und alle lachen. Ich sage, ich lache nicht, denn mindestens 2-3 Milliarden Menschen in dieser Welt würden Platztausch mit dir machen in einem Herzschlag, um Zugang zu haben zu der Speise in der Menge, in der Qualität, und sie würden nicht meckern. Meckern scheint ein Recht zu sein, manchmal unter vielen Studenten. Eine Meckergesellschaft, dies ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, und ständige Bemängelung. Und dann sage ich, eine halbe Seite will ich haben, geschrieben, was hast du bei dieser Aufgabe gelernt? Zu danken und aufzuhören mit dem Meckern. Fast alle Studenten, die das ernst nehmen, erleben eine völlige Sinnesänderung. Aufzuhören mit der Undankbarkeit und zu beginnen mit der Dankbarkeit. Und Paulus schrieb in den Worten, gleich nachdem er das beteuerte, ständig in der Freude zu leben, da sagte er, nicht wegen des, Vers 10, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Das heißt, finanziell unterstützt. Nicht wegen des Mangels, sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich kann in einer Pferdekutsche fahren. Ich verstehe mich auch aufs Reichsein. Ich kann in einem Nobelwagen fahren. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Paulus hat gelernt, aufzuhören, Erwartungen zu haben, dass die Umstände schöner sein sollten. Hier sitzt er im Gefängnis in Philippi, in den Stöcken, geschlagen, blutender Rücken, und er und Silas singen und loben Gott. Was ist mit dem? Er dankt und lobt mit blutendem Rücken. Und wenn er das gelernt hat, können wir es, dürfen wir es, sollen wir es auch lernen können, dankbar zu sein und ständig immer höhere Erwartungen anzurichten auf andere, auszusprechen über andere, damit ich endlich glücklich bin. Tu das, damit ich glücklich bin. Erwartungen haben mich im Mittelpunkt. Und wir haben schon gesehen von der Schrift, eigentlich hat Demut den anderen im Mittelpunkt. Wie kann ich dem anderen meine Dankbarkeit an den Tag legen? Erwartungen töten viele Ehen. Nun, ich habe ein Eheseminar halten dürfen. Mein Schwager war in einer Gemeinde, größere Gemeinde, und sie haben ein Eheseminar für Ehepaare nördlich von 50, das heißt 50 Jahre alt und drüber. Und es kamen, ich weiß es nicht, 30, 40 Ehepaare, ich weiß nicht mehr genau. Wir haben zusammengerechnet über 900 gesamte Ehejahre und die Eheerfahrung. Und in der ersten Stunde sagte ich, ich möchte, dass ihr ich habe zwei Blätter ausgeteilt. Auf dem einen Blatt schreibe bitte 5 bis 10 der Dinge auf, die dich gezogen haben zu deinem Ehepartner, dass du als Frau Interesse in ihn gehabt hast oder dass du als Mann Interesse in sie gehabt hast. Dinge, positive Eigenschaften an ihrem oder seinem Leben, warum er jetzt in der Ehe steht. Vor der Ehe diese Liste, was von Dingen vor der Ehe. Und dann die zweite Liste, 5 bis 10 Dinge, die im Laufe der Ehejahre geschehen sind, die der Ehepartner getan hat, die dich unermesslich erfreut haben. Ganz schöne Dinge, unermesslich. Und etwas, was die Person getan hat. Und schreibe diese zwei Listen auf, nimm eine Stunde oder zwei dazu. Und dann kamen sie wieder zusammen und da habe ich gesagt, okay, jetzt die Aufgabe ist, zuerst geht hin in den nächsten 2 Stunden und die erste Liste einander gegenseitig sagen, was euch zueinander gezogen hat, und dann die zweite Liste, das, wo ihr euch freut seit der Eheschließung. Und das war hochinteressant zu sehen. Vor der Stunde saß man da, Hände im Schoß, nebeneinander. Ab da, Arme umeinander. Und man hat gemerkt, die Freude aneinander wuchs wieder. Es ist diese Dankbarkeit, die eigentlich diese tötenden Erwartungen vernichtet. Die Erwartungen vernichten solche Freude, denn er macht das nie gut genug oder sie macht das nie gut genug. Und wenn wir uns zurückbesinnen auf das, was Gott gebraucht hat, um uns zusammenzubringen und was Gott getan hat im Laufe der Ehejahre, die positiven Dinge, plötzlich merken wir, Gott gibt uns große Freude noch einmal aneinander. Also diese Erwartungen töten. Und das nächste, der nächste Bereich, der sehr schmerzlich sein kann für viele Ehen, und es ist verwandt mit dem, was wir schon gesehen haben. Ich wusste nicht, wie das auseinander zu definieren war mit den anderen. Sie berühren einander, aber sie sind nicht identisch. Dieser Punkt ist Perfektionismus. Perfektionismus und Exzellenz sind zwei verschiedene Dinge. Wir sollten exzellent, wir sollten unser Bestes tun, immer unser Bestes tun. Aber für manche Leute ist das Beste nur 100%. Sie sind nur zufrieden, wenn sie 100% geleistet haben. Und es ist schlimm, wenn ein Perfektionist 100% von sich verlangt und 100% von allen im Umfeld verlangt. Das wirkt auch tödlich für die Qualität einer Beziehung. Wenn ich verlange von mir 100%, das ist eins, es ist erstmals falsch, aber es ist eins. Aber wenn ich das von mir verlange und von dir, dann werden wir auf lange Zeit große Spannungen in unserer Beziehung haben. Jetzt kommen ein paar Bemerkungen über Perfektionismus. Perfektionismus, und Betonung auf diese letzte Aussage, Perfektionismus ist ein Götze. Es ist Anbetung. Es ist nur gut, wenn es perfekt ist. Und man stellt sich als Gott auf. Sind wir sündige Menschen überhaupt? Ein Perfektionist in seinen oder ihren Augen ist eventuell ohne Sünde. Und müsste ich zugeben, ich habe falsch gedacht oder gehandelt oder gesprochen? Wenn ich zugeben müsste, ich habe falsch gehandelt oder gesprochen, da würde ich zerbrechen, da würde ich kaputt gehen, weil ich perfekt bin in meinen Augen. Nun, das ist ein großes Problem in unserer Weltzeit, in unseren Breitengraden, dass manche Leute so denken, und dieser Perfektionismus beeinträchtigt, verletzt die Ehe, und alle im Umfeld um einen Perfektionisten haben eigentlich sich zu unterordnen darunter, und es verursacht unwahrscheinlich viele Schmerzen. Nun, ich spreche hier momentan zu einer Person oder zu zwei Personen unter uns, die das Problem haben, oder gar 10 oder 20 oder 50, ich habe keine Ahnung, wie viel behaftet sind von diesem Problem. Tu Buße darüber. Die Bibel sagt, kein Mensch ist perfekt. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollen. Kein Mensch, der zuhört, entweder in diesem Saal oder auf der Aufnahme, kein Mensch ist sündenlos. Und wenn man so tut, als ob das Ziel zu sein hat, erschweren wir uns das Leben und das Leben unseres Umfeldes. Alle um uns leiden an unserem Perfektionismus. Und daher, ich bitte dich, dass du das erkennst als ein Götzen, als ein Götze. Und es ist Götzendienst, Anbetung von einem falschen Götzen, zu denken, ich muss so leben und ich muss andere forcieren, so zu leben. Das führt auch eigentlich zu einem ähnlichen, zum anderen Problem. Und das ist erwähnt in Jakobus Kapitel 2, wie ich über andere denke, mein Umgang mit anderen. In Jakobus 2, Vers 1, es ist das Problem des Richtens. Ich bin perfekt, schade um dich. Ich schaue auf dich herab. Und in Jakobus 2, meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit dem Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setz dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, das ist an Christen gerichtet, meine geliebten Brüder, sagt er. Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber an einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Das Letzte möchte ich illustrieren anhand von einer Seilbahn. Ich war in der Schweiz öfters und habe dort eine Seilbahn benutzt, um hochzukommen. Oder in Israel kann man das machen. Und überlegen wir uns eine Seilbahn, wo der Waggon, also die Kabine. Wie heißt das? Gondel. Gondel. Ja, danke schön. Ich habe nicht in letzter Zeit über Gondel gepredigt und daher habe ich es nicht im Kopf. Wo die Gondel dort hängt, befestigt am Seil mit einer Kette mit 10 Gliedern. Welches Glied muss kaputt gehen, dass der Gondel ins Tal fällt? Dass alle kaputt gehen. Das erste, das vierte, das siebte, das zweite, das fünfte. Es ist völlig egal, welches Glied kaputt geht. Viele Leute meinen, ich habe 90% von Gottes verlangtem Gut vollbracht. Aber das fehlende 10% ist ein kaputtgegangenes Glied und der Gondel fällt ins Tal und alle sterben. Gott benotet nicht an der Kurve. 90% ist gut genug, um in den Himmel zu kommen. Nur 100%ig und nur Gott hat das getan und er machte uns so, dass wir uns auf ihn werfen, um seine Gnade zu erfahren, weil wir das nie vollbringen werden. Keiner von uns wird 100%ig sein und wir dürfen nicht auf andere runterschauen und sie richten. Wer das tut, richtet eine Person, die von Gott in seinem Ebenbild gemacht wurde. Die Bibel macht es deutlich, richten ist sündig und falsch. Und daher auch das geschieht, das ist mir bekannt in vielen Ehen, ein Richtgeist. Und man maßt sich an, zu vermuten, was die Gedanken, die Motivationen des anderen sind. Du hast das getan, weil. Und man ist nicht im Besitz aller Informationen. Meine liebe Frau Nancy hatte Kontaktlinsen. Und sie konnte, ihre Sicht war 20-400 ohne Kontaktlinse. Das heißt, sie konnte mich nur erkennen an meiner Kleidung auf 2 oder 3 Meter. Und einmal kam jemand zu mir und sagte, deine Frau ist so unfreundlich. Wieso? Was ist hier vorgefallen? Ja, ich habe sie gesehen am Montag. Am Sonntag haben wir uns gesehen im Gottesdienstsaal und sie hat gewunken, wir haben gelächelt. Und am Montag haben wir uns gesehen, gleiche Entfernung. Und ich habe gewunken und sie hat gar nichts reagiert. Ich sagte, ich vermute etwas, aber lass mich erfahren, dann komme ich wieder. Ich komme nach Hause und sage, Nancy, du bist Montagmorgen um 9 einkaufen gegangen. Hast du die Kontaktlinse drauf gehabt? Denn sie konnte merken, wo sie war. Sie konnte am Gebäude, konnte sie merken, hier muss ich lang. Aber viel konnte sie nicht sehen. Und wo sie dann hinkam, um etwas zu kaufen, musste es ganz nah an, okay, da kann ich das kaufen. Sie konnte für sich einkaufen, aber sie wurde total missverstanden, weil die Frau gewunken hat und sie hat nicht zurückgewunken. Und die Person hat meine Frau gerichtet als total unfreundlich. Dabei war sie fast blind. Versteht ihr? Wir richten oft nach dem Augenschein von Dingen, die wir meinen zu verstehen. Und dabei verstehen wir sie oft gar nicht. Manche Leute gehen durch Täler und sind so behaftet mit Last. Ich erlebte das nach dem Tod von Nancy. Viele Dinge habe ich übersehen, viele Dinge vergessen, Termine vergessen. Ich sprach davon heute Morgen am Tisch, wie eigentlich innerlich stumpf ich war. Und ich sprach mit einer Witwe darüber und sagte, ich denke, ich kriege Alzheimer oder ich vergesse alles. Sie sagte, es hat mit deinem Alter nichts zu tun. Es hat eigentlich mit der Tatsache zu tun, dass du in einer Trauerzeit bist. Und das übertönt so viel. Wir müssen gedenken, die Person vor uns hat Dinge im Leben, von denen wir gar nichts wissen. Hab Erbarmen mit der anderen Person, statt zu richten, indem man vermutet, was ihre Motivationen sind. Und fast immer vermuten wir das Schlimmste. Richten, ein großes Problem in vielen Ehen. Dieses nächste Problem habe ich eigentlich vor, dass wir nach der Pause das machen. Wenn ich das jetzt beginne, dann nehme ich ein bisschen mehr Zeit, als ich will. Und ich denke, wir beten hier kurz zusammen und bleiben stehen, dann kommen wir und singen ein Lied. Darf ich bitten, dass wir uns zum Gebet erheben? Wir machen hier eine kurze Pause. Vater im Himmel, hilf uns bitte, wenn wir diese schmerzgeladenen Gebiete des Lebens nennen, dass wir uns der Sache stellen, dass wir das nicht vor uns herschieben, sondern bereit sind, auf dein Wort zu achten. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, sei du uns gnädig dabei. In Jesu Namen. Amen. Wir bleiben stehen, die Brüder kommen und wir singen.
Ein Neugebot, das gebe ich euch.
Könnte kein treffenderes Lied für diese Minuten sein, als das, was wir eben gesungen haben, dass wir einander lieben, wie Christus uns liebt. Der nächste Bereich wurde von mir schon in einem anderen Vortrag erwähnt, gestern. Und das ist das Problem der Herrschsucht. Rechthaberei ist damit verwandt und verbunden, oft wenn man andere beherrschen will. Und ich erklärte schon von 1. Mose Kapitel 3, Vers 16 und von Kapitel 4, Vers 7, dass durch den Sündenfall es einen Kampf zwischen Menschen gibt und wir bekämpfen einander, um einander zu beherrschen, im gefallenen Fleisch. Der Heilige Geist ändert dieses in uns, sodass wir nicht Nehmende sein wollen, sondern Gebende sein wollen, dass wir nicht unterjochen, sondern anderen in die Freiheit geben. Wer in die Freiheit gibt, versucht sie nicht zu unterjochen. Und es ist ein Riesenproblem. Viele leiden, auch hier in diesem Raum habe ich die Überzeugung, dass manche leiden, und meine Beobachtung ist, dass viele, die in solchen Ehen stehen, wo einer rechthaberisch ist bzw. herrschsüchtig ist, dass man im Stillen leidet. Die Ehe geht auseinander innerlich, man lebt eventuell noch unter dem gleichen Dach, aber man hat eigentlich keine warme, enge Beziehung zueinander. Viele Ehen, die so behaftet sind mit diesem Problem, gehen so auseinander, dass der eine Partner fremd geht, weil es nicht auszuhalten ist mit einer rechthaberischen, beherrschenden Person. Nun, dieses Problem ist weit bekannt und ich kenne es von einem guten Freund, der es erlebt hat und weiß, dass dieses Problem beide Geschlechter betrifft. Die Bücher, die Literatur spricht hauptsächlich von Männern, die herrschsüchtig sind. Und im Unterricht in der vergangenen Woche in Bonn habe ich das angeschnitten als Problem in vielen Ehen. Und wir kamen in Diskussionen und einige haben gesagt, wir sehen das auch als hauptsächlich, was wir beobachten, ist, dass das ein Problem ist von Frauen. Das heißt, beide Geschlechter hier haben ein Problem, ein mögliches Problem. Und ich möchte uns ermutigen, an dieser Stelle zu sagen, Herr Jesus Christus, ich will dein Wort sehen. Das Wort Gottes macht klar, dass Herrschsucht, der Drang, andere in eine Schublade zu schieben, zu dirigieren, alles dirigieren zu müssen, alles muss unter meiner Aufsicht und Kontrolle sein, alles muss an mir vorbei, dass diese Absicht, diese Leitungsart total unbiblisch ist. Jesus Christus kam und gab uns eigentlich eine völlig neue Leitungsform. Und die beste Definition, die ich von Leitung je gehört habe, ist inspirierender Einfluss. Zwei Wörter, inspirierender Einfluss. Nicht Unterjochung und Direktion, sondern inspirierender Einfluss. Wenn ich hier offen reden darf, und das hätte ich in dem anderen Vortrag sagen müssen und habe es nicht gesagt, ich bin in Aussiedlerkreisen in den letzten Jahren sehr viel. Und ich beobachte, dass das Land, aus dem man kam, eine Diktatur dort das Land und das Volk geprägt hat. Und es hat auch viele Gemeindeleitungen geprägt, sodass hier im Westen eine Diktaturleitung vorfand oder geschah. Aber das Gleiche geschah in vielen Ehen und Familien, dass viel zu viel Direktion von oben kam und viel zu wenig Freiheit. Ich sage das nur als Beobachtung und als Bitte an uns, dass wir bitten, Herr, zeige, ob das bei uns stimmt. Ich sah bei vielen, dass es nicht so war. Und ich sehe das überhaupt nicht in dieser Gemeinde als Leitungsform. Meine Beobachtung gilt eher im Allgemeinen, dass die Prägung der Kultur, aus der wir kamen, viel zu sehr die Gemeinde und die Familie und die Ehe geprägt hat. Negativ. Ich ermutige uns, unsere Prägung zu nehmen, nicht von der Kultur in erster Linie, sondern von Gottes Wort. Gottes Wort hat eigentlich den besten Plan, dass wir wegkommen von Herrschsucht jeder Form. Ich möchte 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 23 bis 26 vorlesen. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn soll aber nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von die Rebellierenden, die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Ich las diese Tage Jakobus 3. Jakobus 3 sagt sehr deutlich, dass wenn ihr bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, Jakobus 3,14, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht eine Weisheit, die von oben kommt, bitterer Neid und Selbstsucht. Das ist nicht eine Weisheit, die von oben kommt, sondern ist eine irdische, seelische, dämonische. Und deswegen sagt Paulus in 2. Timotheus 2, dass wenn jemand behaftet ist in dämonischer Kraft, in dämonischer Macht, auch als Christ, diese Bibelstelle spricht an Christen, dass jemand aus dem Fallstrick des Teufels herauskommen kann, indem diese Person Buße tut, Umkehr macht. Und so heute Morgen die Einladung Gottes an uns ist, von jeglicher Form der Herrschsucht und auch der Rechthaberei wegzukommen. Ich weiß von Rechthaberei und von einer Person, die gestritten hat in der Schule. Ich gehe davon aus, dass die amerikanische Landkarte für manche hier ein Begriff ist und dass manche wissen, dass der Bundesstaat Florida unten herausragt auf der rechten Seite der Karte. Und vielleicht wissen viele, dass New Jersey irgendwo oben rechts ist. Und in einem Gespräch eine rechthaberische Schülerin sagte, stritt mit der Lehrerin vor anderen Schülern, stritt auch nachher mit der Karte, als die Karte gebracht wurde, sie stritt, dass New Jersey und Florida grenzen aneinander. Und die Lehrerin brachte die Karte und zeigte ihr, nein, das stimmt nicht. Ich habe gedacht, hä? Wirklich? Du würdest gegen die Karte argumentieren? Rechthaberei tut so. Ich habe Recht, selbst wenn ich nicht Recht habe. Selbst wenn ich nicht im Recht bin. Eine rechthaberische Person kann nicht zugeben, falsch zu liegen. Und alles andere muss sich beugen vor mir. Das ist selbst im Mittelpunkt zu haben und hat nichts mit einer biblischen Ehe zu tun. Biblische Ehe ist, der Ehemann gibt sich hundertprozentig an seine Frau, für sie zu leben und notwendigerweise für sie zu sterben. Und die Ehefrau gibt sich hundertprozentig an ihren Mann, für ihn zu leben und möglicherweise für ihn zu sterben. Und das heißt 100-100, nicht 50-50, nicht 50-50, sondern jeder gibt 100% an den anderen. Und das bedeutet, voll die Rechte aufgeben. Wir dienen einander in Selbstlosigkeit. Ein anderes Gebiet, das ist das Gebiet eigentlich von, spricht eigentlich von meiner Geborgenheit. Was macht mich sicher? Viele Leute, die unsicher sind, sie sind erst dann sicher, wenn. Und was nach dem Wenn kommt, ist interessant. In diesem Fall, manche Leute fühlen sich innerlich sicher, wenn sie viel Zeug haben. Man nennt das eigentlich Hotten oder Sammelsucht. Und ich kenne eine Situation, ihr kennt ja alle Bananenkarton. Bananenkarton ist etwa so groß und so hoch und so breit. Eine Person hatte über 55 Bananenkarton mit Weihnachtsdekoration. Das ist ein klein wenig zu viel. Und weißt du, es wurde weiter gesammelt und hier und dort gekauft und gesammelt und irgendwie aufgestaut. Und die Situation ist tragisch. Die ganze Familie leidet darunter. Meine Frau hat jemandem geholfen, umzuziehen nach Florida von unserem Bundesstaat im Norden, Indiana. Und sie ging hin, um dort zu helfen, und kam kopfschüttelnd nach Hause und sagte, Roger, du kannst nicht ahnen, wie die Wohnung aussieht. Und erst nach Tagen konnte man die Fenster sehen von innen. Denn es war so aufgestapelt, dass die Fenster gar nicht sichtbar waren. Man konnte an den Lichtschalter ran, aber alles war hochgestapelt, überall hochgestapelt mit Zeug. Sammelsucht. Wozu denn? Es wird alles verbrennen. Und die Ermutigung ist, dass wir merken, Sammelsucht, eine Sucht, ist Götzendienst. Es ist ein Götze zu haben. Ich fühle mich nur sicher, wenn ich alles zusammenraffe und behalte und fest mit meinen Händen halte, dann bin ich geborgen und sicher und nicht vorher. Und preis den Herrn, ich weiß nicht viel von diesem Problem in Deutschland, ich weiß leider ziemlich oft davon in den USA. Und Leute sammeln und sammeln und sammeln und werfen nie was weg. Und dann kommt der Tod und dann müssen andere arbeiten. Wochenlang, um diesen Haufen zu bearbeiten. Und ich ermutige, schau auf Jesus. Es gibt andere Süchte. Es gibt andere Süchte, nicht nur Sammelsucht. Es gibt Alkohol. Ich habe eine Beerdigung gehabt, eine Frau und Mutter, die sich durch Alkoholvergiftung das Leben, man könnte sagen, genommen hat. Sie trank so viel, dass sie starb. Und dann starb ihre Schwester an Alkoholvergiftung. Ihr könnt nicht ahnen, wie sehr ich leide daran, wenn Alkohol eine Rolle spielt. Ein Gift und für viele auch eine Sucht. Und man leidet darunter, das vernichtet viele Ehen. Unter Alkoholeinfluss streitet man oft mehr, man wird geärgert, oft schlagen sie. Und mein Aufruf, mein Appell ist, bringe diese Sucht zum Herrn, jegliche Form der chemikalischen Sucht, bringe sie zum Herrn und lass dir helfen. Hier noch ein Gebiet, an dem ich selber in meinem Leben gemerkt habe, ich kämpfe damit. Das ist das Gebiet der Arbeit. Arbeiterholiker, ist das ein Wort? Versteht ihr den Begriff Arbeiterholiker? Ja? Oder Kaffeeholiker? Meine Mutter sagte, als ich dieses Jahr aussetzte, um in Deutschland zu sein, sie sagte es nicht bös gemeint. Sie sagte nur, Roger, ich habe Sorge, du vollendest dein Studium nicht. Und in meinem Herzen, ich sagte es nicht laut, in meinem Herzen sagte ich, ich beweise dir, ich vollende mein Studium. Und so war ich in Berlin, das Goethe-Institut besucht. Ich habe Studieneinheiten wieder zurückgenommen in die Staaten durch mein Studium im Goethe-Institut. Aber ich musste nachholen. Und es war keine Sommerschule. Ich musste addieren zu den Semestern. Und irgendwie, aus irgendeinem dummen Grund, habe ich mich entschlossen, so schwer zu arbeiten, dass ich doch mit meiner Klasse absolviere. Ich komme mit fast einem ganzen Jahr fehlend von meinen Studieneinheiten und absolvierte mit meiner Klasse. Normal Studieneinheit ist 16 Einheiten pro Semester. Und in meinem letzten Semester in meinem Studium habe ich 22 gehabt. Verrückt dumm. Und eine Woche nach der Absolvierung war die Hochzeit. Also Hochzeitsplanung noch dazu. Und dann habe ich die Weiterbildung gemacht und ich sagte, ich muss das in 3 Jahren machen und machte es in 3 Jahren. Und das nächste Jahr fuhren wir schon nach Deutschland. Und dann denke ich, wozu denn? Das erkannte ich erst mit 60. Als mein Chef gesagt hat, wenn du hier weiterarbeiten willst, musst du deinen Doktor machen. Ich sagte, okay, mache ich. Aber dann sagte er, du musst all deine Einladungen zu mir bringen und wir besprechen, welche Einladungen du bejahen kannst, dass du hier und da gehen kannst. Und für 2 Jahre bin ich nicht nach Deutschland gekommen, dass ich meine Doktorarbeit fertig machen konnte. Und in der Zeit habe ich mich gefragt, wann begann ich immer so schwer zu arbeiten? Und das war von ausgehend von dem Satz meiner Mutter. Und meine innere Reaktion, ich zeige dir, ich vollende. Und wurde Arbeiterholiker. Zum Leidwesen meiner Familie. Die Familie hat schwer gelitten unter diesem Problem. Ich schäme mich darüber, dass ich das vor euch bekennen muss. Aber ich sehe und höre das Problem viel. Vor allem im Reich Gottes, in der Reichsgottesarbeit. Viele meinen, die Gemeinde kommt alles für die Gemeinde und die Familie wird vernachlässigt. Biblisch gesehen ist es Christus, Familie, Gemeinde, die Reihenfolge. Und man hat nie zu verlangen, dass Gemeindeleiter das Wohl der Familie aufzuopfern haben, dass es in der Gemeinde gut geht. Es ist Familie, es ist Gott, Familie, Gemeinde in der Reihenfolge und nicht umgekehrt. Und daher ermutige ich auch an diesem Punkt, nicht mehr Götzendienst zu treiben. Es war eigentlich Götzendienst von mir. Ich musste Buße tun, ich musste das dem Herrn bekennen und auch meiner Frau. Ein weiteres Schmerzgebiet, und man nennt die drei meistgenannten Gründe für zerrüttete Ehen Geld, Sex und Schwiegereltern. Und ich habe in vorehelicher Beratung sehr viele Paare, die gekommen sind, und in der ersten Stunde, ich mache meistens so 12 Uhrstunden, je nachdem, es kann 15 oder 20 Treffen sein, aber 12 Uhrstunden, und viele sind gekommen in der ersten Stunde und haben gesagt, was für ein Thema heute dran ist, wissen wir nicht, aber heute könnten wir nicht über die Schwiegereltern sprechen. Wir haben große Probleme mit unseren Eltern. Und im Laufe der Jahre habe ich das dann nach der Schrift als Zentrum, Christus und Schrift als Zentrum, Punkt 2 in den vorehelichen Beratungen, Punkt 2 ist Schwiegereltern. Habe das umgemodelt, sodass es ziemlich früh rankommt, damit man Zeit hat, das zu verarbeiten. Ich könnte nicht sagen, wie viel Mark Paare vor mir saßen und weinten über die Probleme mit den Eltern. Eltern, die gesagt haben, du darfst das nicht tun, du darfst nicht wegziehen, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Und ich möchte hier anhand der Schrift sagen, wenn wir heiraten, es bedeutet, Vater und Mutter zu verlassen und dem Ehepartner anzuhängen. Die neue Leitung ist in dieser neuen Einheit unter dem neuen Ehemann. Und die Eltern haben sich da auszumischen, nicht hineinzumischen. Nicht mit Druck und mit Bezahlung das junge Paar an sich zu binden, dass es tut, was ich will, weil ich 10.000 Euro gegeben habe oder was auch immer. Sondern es freizugeben. Meine Eltern, mein Vater kam zu mir in meiner Jugend und sagte, er führte ein Lebensmittelgeschäft und er sagte, wir könnten hier ein neues Haus bauen. Ich überlege, ob ich neu baue. Und wenn ich neu baue, dann steht da ein neues Lebensmittelgeschäftshaus da und wollte fragen, Roger, ob du das Geschäft führen möchtest. Würdest du es übernehmen? Nun, bis dahin war es mir schon klar, ich war schon in Deutschland gewesen. Ich habe gewusst, ich gehe in den Dienst des Herrn. Ich sagte, Papa, vielen Dank für das Angebot. Aber ich habe kein Interesse daran, das Lebensmittelgeschäft zu führen. Danke für das Angebot aber. Und er sagte, gut, gut so. Und ich wollte nur fragen. Und wisst ihr, ich spürte von ihm nicht im Geringsten, dass er enttäuscht war. Das ist ja ein Wunder. Nicht im Geringsten, dass er gesagt hätte, ach, ich hätte gehofft, dass du in meine Fußtapfen treten würdest. Sondern er öffnete seine Hände. Als ich 19 war, ich kam zurück von Berlin, der Leiter von Jugend für Christus, Leiter in Berlin, hat mich gebeten, zurückzukommen nach Berlin und Deutsch zu lernen und mitzuhelfen in Jugend für Christus in Berlin. Und ich sagte, ich muss meine Eltern ansprechen drüber. Und ich kam zu meinen Eltern und sagte, Papa, Mama, der Leiter bittet mich, zurückzukommen nach Berlin. Meine Eltern beteten drüber, wir sprachen drüber und dann kamen sie zu mir und sagten, Roger, wir haben uns entschlossen, du entscheidest dich für das, was richtig ist in deinen Augen vor Gott. Und wir stellen uns dahinter. Habt ihr eine Ahnung, wie dankbar ich bin für solche Eltern, die Hände geöffnet haben und gesagt haben, geht deiner Vision nach, tue, was der Herr dir zu tun gibt. Ich bin so dankbar. Und weißt du was, dadurch gewannen sie mein Herz für immer. Ich war so dankbar für sie. Und wo ich in ihrer Gegenwart war, wollte ich sie nur ehren. Auch heute habe ich nur den einen Gedanken im Herzen, meine Eltern dankbar zu ehren. Deswegen, weil sie Freiheit gaben. Freiheit, die Entscheidung zu treffen unter Gottes Leitung. Und so ermutige ich an diesem Punkt Schwiegereltern, dass man lernt zu merken, diese Kinder sind nicht mein Eigentum. ich höre manche, es ist, als ob sie Klauen in die Kinder tun und sie ziehen und festbinden wollen an sich, anstatt dass sie die Hände öffnen und diese Kinder freigeben, sodass sie nicht gebunden bleiben an den Eltern. Ich ermutige an diesem Punkt, unsere Herzen vor Gott zu prüfen und dass wir den anderen die Kinder freigeben. Kinder, ehrt die Eltern. Ich stelle die Frage in den vorherigen Besprechungen, was bedeutet es, die Eltern zu ehren als junges Paar? Und öfters wird mir gesagt, Roger, noch nie drüber nachgedacht. Ich sage, das ist ein guter Grund für voreheliche Gespräche. Dass man darüber nachdenkt, nach der Eheschließung, wie haben wir die Eltern zu ehren? Wie soll das aussehen? Und es ist nicht gesagt, dass man die Eltern zu ehren hat, nur weil sie vollkommen sind. Ich sagte zu meiner Tochter, als sie 6 war, Schatz, du kannst nur einen leidenschaftlichen Christen heiraten. Das sagte ich der Jugend gestern Abend. Er muss Jesus leidenschaftlich lieben. Und etwa 2 Jahre später kam ich zu ihr und addierte noch eine Eigenschaft. Schatz, muss Jesus leidenschaftlich lieben und er muss seine Eltern ehren, ob sie es verdienen oder nicht. Und sie bekam so einen feinen jungen Mann, dessen Eltern eigentlich total versagt haben an ihrer elterlichen Verantwortung. Und er ehrt sie trotzdem. Ich bin so dankbar für meinen Schwiegersohn. Ich bin dankbar zu sehen, wie er seine Eltern, die so unvollkommen sind, ehrt trotzdem. Halleluja für ihn. Und ich war mit ihnen zusammen, wo er mit ihnen zusammen war. Und ich merkte, wie er sie ehrt, obwohl sie so unvollkommen waren in ihrer Erziehung der Kinder und wie sie umgegangen sind mit ihm und miteinander. Halleluja, dass er lernte. Das nächste Gebiet. Ich höre das öfters. Wie ist es, Roger? Habe ich noch meine biblische Rolle auszuleben, wenn mein Partner oder meine Partnerin unvollkommen ihre Rolle oder seine Rolle auslebt? Ich bekam vor Jahren eine Mail weitergeleitet von einem, der mich eingeladen hatte, über Ehe und Familie zu sprechen. Weitergeleitet von Deutschland an mich. Und es war von einer Frau, die sagte, ja, dieser Roger Pugh, der spricht so positiv über die Ehe, so vollkommenes Bild gibt er über die Ehe. Und wie ist es, wenn der Ehemann total versagt an der Ausführung seiner Rolle? Muss ich ihn dann beachten? Nun, die Antwort ist ja. Die Tatsache, dass eine andere Person unvollständig lebt, befreit mich niemals von meiner Verantwortung, vor Christus richtig zu leben. Und ich möchte anhand von Epheser Kapitel 5 uns zeigen, wo die Bibel sagt uns in Epheser Kapitel 5 am Ende, doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Es gibt ein Buch, ich empfehle das schweren Herzens, also ich empfehle das sehr, Liebe und Respekt von Emerson Eggerich, es existiert auf Deutsch, und die 2 Bücher Männer sind Frauensache und Frauen sind Männersache von Shanti und Jeff Feldhahn. Diese Bücher sind auch auf Deutsch, das ist der deutsche Titel. Männer sind Frauensache, Frauen sind Männersache und Liebe und Respekt. Liebe und Respekt als Buch nimmt den Titel von diesem Vers, den ich eben gelesen habe, Epheser 5,33. Doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau. Nun, der Ehemann hat seine Frau bedingungslos zu lieben. Das heißt, sie ist unvollkommen, imperfekt, aber er hat sie zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Die Gemeinde ist nicht perfekt und Christus liebt die Gemeinde trotzdem. Wir haben Jesus zum Vorbild, er liebt unparteiisch vollkommen seine Ehefrau, obwohl die Ehefrau die Gemeinde nicht vollständig ist. Die nächste Phrase, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Die Frau hat ihren Mann bedingungslos zu respektieren. Und als das Buch rauskam und ich dieses Prinzip hörte, war ich in Kontakt mit einer Person in Deutschland, einer Frau, die ich kenne. Und diese Person sagte, Roger, Respekt muss gewonnen werden, erarbeitet werden. Und ich sagte, Aber der Text sagt, genauso wie der Ehemann seine Frau bedingungslos zu lieben hat, hat die Frau ihren Ehemann bedingungslos zu ehren. Und so, sie sträubte sich dagegen. Und immer wieder bitte ich um Illustrationen, dass der Herr mir hilft mit einer Illustration. Folgende Illustration kam mir. Angenommen, sagte ich zu der Frau, unsere Familie eng befreundet, ich sagte zu ihr, angenommen, du bist mit einem Fritz in die Schule gegangen, von der ersten Klasse an und kennst ihn. Und Schulabschluss und er geht seinen Berufsweg und du gehst seinen Weg und Fritz wird Polizist. Und Fritz, du kennst ihn, er ist seiner Frau oft am Wochenende untreu und wo er nicht im Dienst ist, ist er besoffen. Und du respektierst ihn nicht. Er ist ehelich untreu und ein Trinker. Und du respektierst ihn nicht, aber er ist Polizist. Du fährst durch die Stadt und kommst an eine Kreuzung und da ist ein Unfall und Fritz regelt den Verkehr. Und Fritz erhebt die Hand und du denkst, Fritz respektiere ich nicht, also fahre ich an Fritz vorbei. Was geschieht nach deutschem Recht, wenn sie an einem Polizisten vorbeifährt, der eben das Stoppschild gegeben hat? Eventuell Strafe, eventuell Verlust vom Führerschein, Probleme auf jeden Fall. Sie muss Fritz respektieren für sein polizeiliches Amt, selbst wenn sie ihn nicht respektiert in seinem moralischen Leben. Sie muss ihren Ehemann bedingungslos respektieren, weil er ihr Ehemann ist. Das ist ein Amt vor Gott und hat ihn zu respektieren. Heute ist es gängig und weit verbreitet in den USA eine solche, Frauen darf man nicht verhöhnen, aber Männer kann man kann sich lustig machen über die Männer. Es gibt Frauen, ich höre das, eine Frau, die drei Buben hat und einen Ehemann, und sie sagt einer Freundin, ich erziehe vier Buben. Nun, es ist eine Schmähung des Mannes. Es ist erlaubt, den Mann zu schmähen, in der Gesellschaft heute, aber nicht nach der Bibel. Im Unterricht sage ich, es ist weder recht, dass Männer Frauen unterjochen oder schmähen, oder dass Frauen Männer schmähen oder unterjochen. In beiden Richtungen, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Selbst wenn der andere versagt in seiner oder ihrer Rolle in der Ausführung. Und übrigens, das Versagen ist nicht geschlechterbedingt. Männer versagen und Frauen versagen. Und wir haben dabei einander mit Ehrerbietung zu beachten. Ein anderes Schmerzgebiet ist Untreue in der Ehe, Ehebruch und Porn. In der heutigen Zeit, sagte ich gestern Abend zur Jugend, in der heutigen Zeit ist Porn so leicht erhältlich, es ist überall und es ist nur ein Klick entfernt, ein Mausklick entfernt oder in der Tasche nur ein Tippen auf den Schirm und man ist schon bei Pornografie. Ich beneide die jugendliche Generation, die junge Generation nicht für den Zugang, den man so leicht hat, zu Pornografie. Ich beneide die junge Generation. Die Versuchung ist enorm. Die Statistik unter Evangelikalen ist, dass evangelikale Männer, ich meine 62% der befragten evangelikalen Männer hätten in dem letzten Monat Porn besichtigt. 62% der evangelikalen Männer. Wer verheiratet ist und in Pornsucht behaftet ist, ist seiner Ehefrau untreu. Wer ledig ist und in Pornsucht ist, ist seiner zukünftigen Frau untreu. Und ich ermutige an diesem Punkt in der Gemeinde das Problem aufzugreifen und das Problem durch Hilfestellung für alle Männer Hilfestellung zu geben. Ein Phänomen ist in den letzten 5 oder 10 Jahren aufgetreten, Man konnte sagen, dass vielleicht so viel das Problem hauptsächlich männlich ist, aber in den letzten Jahren, es gibt vielleicht 15-20% von Frauen, die behaftet sind in Pornografie. Junge, als Kind, sie kamen an den Computer und sahen diese Dinge und wurden auch darin behaftet. Nicht nur ein männliches, sondern auch ein weibliches Problem. Geschwister, stehen wir einander bei in diesem Problem? Hier ist es bei der Gemeinde, und ich habe nicht mit der Gemeindeleitung darüber gesprochen, aber hier in manchen Gemeinden weiß ich, wenn man ein Pornproblem hat, wird man vor die Hunde geworfen. Oder wir sagen auf Englisch, unter den Bus geschoben. Und drüber gefahren. Hauptsache, du bist nicht mehr da. Anstatt mit Liebe der Person zu helfen, aus der Sucht zu kommen. Ein junger Student kam, rief an vielmehr, sagte: Roger, können wir nicht kurz sprechen? Wir kamen dann ins Telefon zusammen. Roger, sie hat erfahren, dass ich in Porn behaftet bin und hat sich entlobt von mir heute. Kannst du mir helfen? Ich sagte: herzlich gern. Fangen wir heute an. Machen wir eine Rechenschaftsbeziehung per E-Mail jeden Tag. P plus bedeutet pornfrei. M plus bedeutet Masturbierung frei. BL plus bedeutet Bibel lesen. Ja, ich habe Bibel gelesen. G plus ist Gebet. Die Beziehung zum Herrn entscheidet und jeden Tag kommt Rückmeldung. Nur ganz kurz, keine Sätze, nur Buchstaben mit Plus oder Minus. Wo Minus kommt, habe ich ermutigt, ich bete für dich. Und 6 Monate gingen vorbei und er versagte weniger und weniger und dann war er frei von Pornografie. Und sie haben sich wieder verlobt. Und einer der schönsten Tage meines Dienstes war es, auf der Hochzeit zu sein. Und man hat das Mikrofon freigegeben für manche, die Beiträge geben wollten. Alle anderen Hochzeitsgäste haben nicht gewusst, aber die beiden Familien haben gewusst, um was es ging. Ich sagte am Mikrofon an dem Tag: ich bin so dankbar, dass dieser junge Mann so belehrbar ist. Ich habe große Freude zu sehen, wie er gewachsen ist, wie er lernen wollte und frei sein wollte von dieser Bindung. Ich habe das nicht gesagt in der Hochzeit, ich sage das nur hier. Die Familie kam auf mich zu anschließend und dankte für meinen Dienst an ihm. Und ich nahm natürlich den Dank gerne an, aber ich sehe es als eine Wirkung des Herrn. Dann, nach der Hochzeit, kamen Zwillinge. Und ich kann euch sagen, am ersten Tag, als ich die Zwillinge sah, habe ich mich mit ihm gefreut, noch einmal über diesen herrlichen Segen, dass er diese Kinder hat. Es gibt Leben nach Pornografie, aber man muss lernen, mit Gottes Hilfe und mit der Unterstützung von guten Freunden, man muss lernen, davon wegzukommen und davon wegzubleiben. Ein älterer Dozent, der ist jetzt über 90, wurde vor etwa 15 oder 20 Jahren von einem anderen Mitdozenten gefragt: wann hört dieses Problem unter uns Männern auf? Und seine Antwort war: an dem Tag, als die Leiche in den Sarg gelegt wird. Wir kämpfen alle in unseren Gedanken. Ich kenne viele Männer, die geschlechtlich nichts mehr haben im Körper, aber ihr Gehirn ist voll von Dreck, von geschlechtlichem Dreck, und sie kriegen es nicht weg, weil sie es nicht wegkriegen wollten im Laufe der Jahre. Männer Gottes, ein Aufruf, von dieser Schmerzstelle wirklich voll frei wegzukommen, indem wir es vor Gott bringen, uns reinigen lassen und uns helfen lassen, dass wir rein in unserem Wandel sind. Und Frauen, die da behaftet sind, genauso. Bitte den Herrn um Hilfe. Ich las in der Vorbereitung für heute diese Bibelstelle. Und es sind viele Dinge, die wir genannt haben, als Zusammenfassung für diese Stunde. Viele Dinge, die hier genannt wurden, sind erwähnt in Galater Kapitel 5. Da sagt er, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber von dem Gesetz geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem, wenn ihr von Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und dann kommt eine Liste. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und dann die nächsten zwei Verse sind uns sehr lieb. Die Frucht des Geistes aber, Halleluja für das Aber. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn ihr aber im Geist lebt, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Das ist eine wunderbare Zusammenfassung von dieser Stunde. Wandelt im Geist, so kommt die Frucht des Geistes, nicht die Frucht des Fleisches, sondern die Frucht des Geistes aus uns. Und diese Frucht baut Ehen und Familien auf. Diese Frucht erbaut uns und durch uns auch andere, wenn wir bereit sind, uns vom Herrn leiten zu lassen. Frage heute Morgen. Steckst du irgendwo in einem dieser schwierigen Probleme? Gott lädt dich ein, zu ihm zu kommen, um Hilfe zu suchen, um daraus zu kommen. Wie ist es, wenn du darunter leidest, dass dein Ehepartner so ist? Du bist nicht in Pornografie, aber sie oder er. Du hortest nicht, aber Sammelsucht ist von der anderen Person ausgelebt. Die andere Person lebt so unvollkommen. Bitte den Herrn, Weisheit zu haben, dass der Herr dir hilft, die andere Person zu ehren, nicht zu hassen, und der anderen Person zu dienen, sodass die Person gezogen wird zu Christus. Ich habe diese Tage eine Liste bekommen und ich möchte einige Dinge aus dieser Liste lesen. Wege, die man Liebe ausdrücken kann. Die Liste stammt von einem David Paul Tripp in den USA und ich habe es verdeutschen lassen von einer guten Freundin, die mir das übersetzt hat. Ich lese es euch vor. An diesem Valentinstag, das war herausgegeben vor wenigen Tagen, an diesem Valentinstag, hier sind viele weitere Wege, wie du kreuzgeformte Liebe in deinem Alltag ausdrücken kannst. Liebe ist, wenn du dich freiwillig und ohne Ungeduld und Verdruss darauf einlässt, dass dein Leben durch die Bedürfnisse und Kämpfe der anderen komplizierter wird. Wenn man heiratet, wird das Leben komplizierter. Ich bin verlobt und weiß, es geht in die Kompliziertheit. Halleluja! Zweitens, Liebe ist, wenn du aktiv gegen die Versuchung kämpfst, andere kritisch und wertend zu betrachten und wenn du nach Wegen suchst, sie zu ermutigen und zu loben. Das ist ein mächtiger Satz. Drittens, Liebe ist, wenn du täglich eine Verpflichtung eingehst, den unnötigen Konfliktmomenten zu widerstehen, die dadurch entstehen, wenn man kleine Verletzungen hervorhebt und darauf reagiert. Liebe ist, wenn du liebevoll, ehrlich und demütig zugänglich bist in Zeiten von Missverständnissen. Liebe ist, wenn dir Einheit und Verständnis wichtiger ist als Gewinnen, Anklagen oder Recht haben. Liebe ist, wenn du deine täglichen Verpflichtungen eingehst, deine Schuld, Schwachheit und Versagen einzugestehen und der Versuchung widerstehst, Entschuldigungen vorzubringen oder die Schuld auf andere zu schieben. Liebe ist, wenn du von jemandem zur Rede gestellt wirst, bereit zu sein, eher dein eigenes Herz zu untersuchen, als dich zu verteidigen oder das Thema zu wechseln. Liebe ist, wenn du täglich eine Verpflichtung eingehst, in der Liebe zu wachsen, damit die Liebe, die du anderen anbietest, zunehmend selbstloser, reifer und geduldiger wird. Liebe ist, wenn du nicht bereit bist, falsch zu reagieren, wenn du schlecht behandelt worden bist, sondern wenn du nach korrekten und spezifischen Wegen suchst, das Böse mit Gutem zu überwinden. Liebe ist, wenn du dich sorgfältig mit dem anderen beschäftigst und nach den körperlichen, emotionalen und geistlichen Bedürfnissen suchst, damit du ihnen auf irgendeine Weise die Last abnehmen kannst, andere unterstützen kannst, die Last zu tragen oder den Weg gemeinsam mit ihnen gehen kannst zur Ermutigung. Liebe ist, wenn du willig bist, die benötigte Zeit zu investieren, um Beziehungsprobleme, die dir begegnen, zu besprechen, zu untersuchen, zu verstehen. Und wenn du daran bleibst, bis das Problem gelöst ist oder ihr nach auf eine Reaktionsstrategie geeinigt habt. Liebe ist, wenn du immer bereit bist, um Vergebung zu bitten und dich verpflichtest, immer Vergebung zu gewähren, wenn sie gesucht wird. Liebe ist, wenn du den hohen Wert von Vertrauen in einer Beziehung erkennst, wenn du deine Versprechen und dein Wort hältst. Liebe ist, wenn du auch in Zeiten unterschiedlicher Meinungen freundlich und schonend sprichst und es vermeidest, über den Charakter der anderen Person herzufallen oder ihre Intelligenz anzugreifen. Liebe ist, wenn du nicht bereit bist, in irgendeiner Weise zu schmeicheln, zu lügen, zu manipulieren oder zu betrügen, um die andere Person dazu zu bringen, dir etwas zu geben, was du willst, oder etwas auf diese Weise zu tun, die du bevorzugst. Liebe ist, wenn du bereit bist, weniger freie Zeit, weniger Schlaf und einen volleren Terminkalender zu haben, damit du treu sein kannst, zu sein und zu tun, wozu Gott dich berufen hat, als Ehepartner, Elternteil, Nachbar und so weiter. Liebe ist, wenn du dich verpflichtest, zu eigennützigen Instinkten Nein zu sagen, alles in deiner Macht stehend zu tun, um wahre Einheit, funktionierende Einigung und aktive Liebe in deine Beziehungen zu fördern. Liebe ist, wenn du deiner Verpflichtung treu bleibst, einander mit Wertschätzung, Respekt und Gnade zu behandeln, sogar in Zeiten, wenn die andere Person es nicht zu verdienen scheint oder nicht bereit ist, ebenso zu handeln. Es ist lang, aber es ist äußerst wertvoll. Liebe ist, wenn du bereit bist, um einer Beziehung willen regelmäßige und kostspielige Opfer zu bringen, ohne um Gegenleistung zu bitten oder ohne dies zu benutzen, um die andere Person in deiner Schuld zu halten. Liebe ist, wenn du nicht bereit bist, irgendwelche persönlichen Entscheidungen zu fällen oder eine Wahl zu treffen, die Beziehungen verletzen würde, der anderen Person wehtun würden oder das Band des Vertrauens zwischen euch schwächen würden. Liebe ist, wenn du dich weigerst, selbstbezogen oder fordernd zu sein, stattdessen nach spezifischen Wegen suchst, zu dienen, zu unterstützen, zu ermutigen, auch wenn du beschäftigt oder müde bist. Liebe ist, wenn du täglich dir selbst, der anderen Person und Gott eingestehst, dass du unfähig bist, von einer kreuzgeformten Liebe getrieben zu werden, ohne Gottes bewahrende, fürsorgende, vergebende, rettende und befreiende Gnade. Geschrieben von Paul David Tripp. Das sind mächtige Herausforderungen alle an uns. Ich bin mir im Klaren, ich habe das schnell gelesen und ich weiß, dass manche das wahrscheinlich nochmals hören wollen auf der Aufnahme. Diese wichtigen Sätze zu Herzen zu nehmen und zu sagen, Herr, wir wollen die Schmerzstellen in unserer Ehe durch deine Gnade entfernt sehen. Hilf uns, Herr, das zu erleben. Darf ich bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir so vieles hören durften in diesen Minuten. Wir brauchen dringend deine Gnade. Alle von uns. Alle Ehen, die hier vertreten sind, sind unvollkommene Ehen, denn es gibt keine hier auf Erden vollkommene Ehe. Und manche, die hier sind, leben in tiefer Not. Manche stecken schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, in einem tiefen Kommunikationsproblem, können kaum miteinander sprechen. In manchen christlichen Ehen schläft man nicht im gleichen Schlafzimmer, nicht im gleichen Bett, sondern man ist entfernt voneinander, getrennt. Und Herr, du siehst die Not. Und wir heute Morgen haben große Hoffnung, dass dein Heiliger Geist uns hilft, dass wir uns demütig vor dich treten und bitten um Vergebung, wo wir es so nötig haben. Dass du einen zerbrochenen Geist in uns siehst, so wie David das sagte in Psalm 51. Du achtest, du beachtest, du liebst einen zerbrochenen Geist. Und Herr, wir bitten dich, dass es zu Heilung kommt, hier und da, in unseren Ehen und Familien. Dass Wunder über Wunder geschehen. Danke, Herr, für deine Gnade dazu. Segne uns diesen Nachmittag und so du Gnade gibst, bring uns heute Abend wieder zusammen, damit wir dich erleben. In Jesu Namen. Amen.